Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen in der Fokus-Sendung. Sie kennen alle das Wechselspiel der Worte vom Behandeln und Heilen. Der Arzt behandelt, die Natur heilt.
Heilen muss der Patient selber. Heilen muss der Körper des Patienten selber. Heilen muss der innere Arzt des Patienten selber. Ich habe lange gebraucht, bis ich den inneren Arzt kennengelernt habe. Mich würde interessieren, hat jemand von Ihnen ihn kennengelernt?
Haben Sie den inneren Arzt kennengelernt? Fragt Dr. Elisabeth Gauss. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Wanderführerin. Man kann sie auch bei uns in den Bergen antreffen. Ich habe sie in Reute im Bregenzer Wald getroffen bei ihrem Vortrag zum Thema Der innere Arzt. Die Selbstheilungskräfte in mir. Wie kann Heilung gelingen? Der Vortrag ist bei den Bregenzer Wälder Familiengesprächen auf großes Interesse gestoßen. Ihr Ratschlag an das Publikum verweist auch schon auf ein vielfach festgestelltes Defizit.
Bewegung hilft durch eine verbesserte Hirndurchblutung für die Aufmerksamkeit, für die Konzentration und für das Gedächtnis. Ich meine das ganz ernst.
An dieser Stelle sei es nur angedeutet, wie wir unser Alltagsklima verbessern oder eben auch verschlechtern können. Was Sätze, was Sprache, was Musik, was gute Beziehungen und positive wie negative Emotionen mit uns machen können. Wir reden vom inneren Arzt.
Der innere Arzt ist natürlich ein Bild für die Selbstheilungskräfte in uns und für all das, was möglich ist, damit wir gesund bleiben oder wieder gesund werden können. Es geht letztlich um die Frage, wie kann Gesundheit gelingen und wie kann Heilung gelingen. Über den inneren Arzt ist vor allem eigentlich in der Krebsmedizin nachgedacht worden. Und viele Erkenntnisse sind tatsächlich in der Krebsmedizin entstanden. Und deshalb wird eben das Thema Krebs auch immer wieder ein Thema sein. Aber alles, was ich über den inneren Arzt erzähle, gilt immer. Gilt für den Bereich Gesundheit, gilt für den Bereich Prävention. Wir werden das im Verlauf noch besser verstehen, dass wir den inneren Arzt eigentlich in jeder Sekunde unseres Lebens brauchen, damit wir gesund bleiben.
Wenn die Rede auf den inneren Arzt kommt, dann geht es oft auch um den unerwarteten Verlauf einer Erkrankung, sei es mit Therapie oder ohne. Nicht selten redet man von Spontanheilung, Heilungswunder oder dem Wunder Heilung, wenn ein Krebspatient oder ein querschnittgelähmter Mensch zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann. Eine Betrachtung über Heilmethoden, ob schulmedizinisch oder homöopathisch, verdeutlicht, das Geschäft mit der Gesundheit ist milliardenschwer.
Das gibt's leider auch. Aussagen von Ärzten, unbedacht oder auch arrogant, die Prognosen aussprechen oder Sätze loslassen wie, da kann man leider nichts mehr machen, oh, sie sind unheilbar krank, sie sind ein hoffnungsloser Fall, austherapiert oder auch Drohungen, wenn sie keine Chemotherapie machen und nicht das befolge, was ich ihnen rate, dann garantiere ich für nichts, dann ist das ihr Todesurteil oder auch da lesen sie das, dann wissen sie, wie es ihnen in 2 Jahren geht, Katastrophe. Ich werde später noch erklären, da geht es um das ganze Thema Placebo, Nocebo, was solche Aussagen, solche Urteile der Halbgötter in Weiß anrichten können. Es gibt aber auch die Fragen der Patienten, die sich in Behandlung begeben, aber irgendwann an den Punkt kommen zu fragen, okay, was kann ich denn für mich tun? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Zum Beispiel als Krebskranker oder auch zum Beispiel als Querschnittsgelähmter oder als Rheumapatient. Was kann ich tun, um meine Abwehrkräfte zu stärken, um meine Selbstheilungskräfte anzukurbeln? Was kann ich tun, um das Ziel Heilung zu erreichen? Das ist der Weg in die Hoffnung. Ich möchte Ihnen ein Patientenbeispiel vorstellen. Ein lieber Freund von mir, der mir erlaubt hat, seine Geschichte vorzustellen. Es handelt sich um einen Mann, Jahrgang 64, der mit 45 Jahren, das ist jetzt fast 7 Jahre her, die Diagnose Prostatakarzinom mit einem extrem aggressiven Score, eine Einteilung, die von 1 bis 10 geht und er ist bei 8 eingestuft worden, mit einer Prognose, die ihm netterweise jemand geäußert hat, von 6 Monaten ungefähr. Er hat sich radikal operieren lassen, mit allem, was es bedeutet für einen jungen Mann. Aber Bestrahlung und antihormonelle Therapie hat er im Anschluss abgelehnt, hat sich stattdessen von Vorarlberg bis nach Meran auf den Weg gemacht, war wochenlang unterwegs, hat alles Mögliche verarbeitet, mit sich geklärt und ist heute das blühende Leben. Ich durfte ihm die Frage stellen, was hat dich wieder gesund gemacht? Und er hat mir geantwortet, es ist das Gesamtpaket. Totale Ernährungsumstellung, keine Zigaretten, kein Alkohol mehr. Davon hatte er vorher reichlich. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Absolutes Vermeiden von Stress. Das radikale Verabschieden von Menschen, Dingen, Gewohnheiten, die mich immer wieder hinuntergezogen haben. Diese 4 Dinge in großer Konsequenz, immer in der Frage, was tut mir gut? Das Thema der Selbstliebe. Auf meinem ganz individuellen Weg. Die große Frage wirklich ist, wer oder was heilt? Diese Schnittverletzung, sind es die Steristrips oder ist es vielleicht die Zuwendung des Arztes? Ist es hier vielleicht bei dem kranken Mädchen die liebende Hand und die liebevolle Fürsorge der Mutter? Ist es die Chemotherapie? Ist es das Operationsteam? Ist es das Penicillin? Sind es die tollen Doktors aus der Schwarzwaldklinik? Ist es hier ein hochmodernes Bestrahlungsgerät? Wer oder was heilt? Hippokrates im 5. Jahrhundert vor Christus hat uns eigentlich schon die Antwort gegeben. Medicus curat, natura sanat. Der Arzt behandelt, die Natur heilt, oder ein bisschen freier übersetzt unser heutiges Thema, der äußere Arzt behandelt und der innere Arzt heilt. Es ist eigentlich alles gesagt, wir können eigentlich wieder heimgehen, aber wir wollen doch ein bisschen näher anschauen, was da dahinter steckt und wie wir diesen inneren Arzt unterstützen können. Paracelsus im 15. Jahrhundert hat es ähnlich formuliert. Der Arzt verbindet nur deine Wunden, dein innerer Arzt aber wird dich gesunden. Bitte ihn darum, so oft du kannst. Bitte ihn darum, so oft du kannst. Oder auch die Kraft des Arztes liegt im Patienten. Etwas später, 19. 20. Jahrhundert, der wunderbare Albert Schweitzer sagt, alle Patienten tragen ihren eigenen Arzt in sich. Sie kommen zu uns, Ärzten, ohne diese Wahrheit zu kennen. Wir sind dann am erfolgreichsten, wenn wir dem Arzt, der in jedem Patienten steckt, die Chance geben, in Funktion zu treten. Wunderbar formuliert, alles gesagt.
Dr. Elisabeth Gauss fragt nach den Möglichkeiten der Veränderung, die wir in uns haben. Sie geht aus von der Betrachtung des Menschen, der aus einer befruchteten Eizelle hervorgeht. In der Schwangerschaft wird aus dieser einzelnen Zelle ein Neugeborenes, der Mensch mit hunderten Millionen Zellen. In jeder für sich laufen Produktionsprozesse ab, egal ob Leber, Muskel, Nieren, Hirn oder Blutzelle. Der Befund der Ärztin nennt dieses Zusammenspiel wunderbar.
Noch ein paar Zahlen. Unser Herz schlägt für uns am Tag 100.000 bis 150.000 Mal, ohne dass sie einen einzigen Befehl geben. Es tut's einfach von allein, weil es ein eigenes Reizleitungssystem hat. Wenn es krank wird, braucht es einen Herzschrittmacher. Aber im Normalfall funktioniert das Tag ein, Tag aus. Sonst hätten wir nämlich spätestens, wenn wir einschlafen, ein Problem. Pumpt das Blutvolumen, diese wunderbare Muskelpumpe, einmal in der Minute durch den ganzen Menschen durch. Die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff zu jeder Zelle transportieren, machen ungefähr 30 Milliarden aus, schwimmen in jedem von ihnen herum, sofern sie keine Blutarmut haben. Und wenn Sie diese roten Blutkörperchen aneinanderreihen würden zu einer Perlenkette, könnten Sie damit 5-mal den Äquator umschlingen. Schwimmt in Ihnen rum, um Sie lebendig zu halten und Sie mit Sauerstoff und allem, was es braucht, zu versorgen. Ganz erstaunlich ist auch das Gefäßsystem in jedem von ihnen aneinandergereiht, 100.000 Kilometer lang. Noch eine tolle Zahl, der Magen-Darm-Trakt. Wenn wir alle Fältelungen ausbreiten würden, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm, 5 Meter Dünndarm, 1,5 Meter Dickdarm, dann ergäbe das ein Feld, ausgebreitet, größer als ein Fußballfeld. Ich sage Ihnen die Zahlen, damit Sie auch ein Gefühl kriegen, oh, es liegt einfach auch drin, dass bei diesen Dimensionen, die uns ausmachen, einfach auch mal eine Störung eintritt. Und gerade der Magen-Darm-Trakt ist sehr störanfällig. Das wird jeder von Ihnen schon mal erlebt haben. Aber wenn man weiß, es ist über ein Fußballfeld groß, dann liegt es einfach auf der Hand. Das ist mir ganz wichtig, Ihnen das zu sagen, weil wir, ich denke, auch von der Werbung beeinflusst, so eine Vorstellung haben, dass wir immer perfekt funktionieren müssen. Nein, es ist eigentlich ein Wunder, dass wir so gut funktionieren, wie wir funktionieren. Und es liegt einfach drin, dass es mal hier und da eine Störung gibt. Die Nervenbahnen des Gehirns, wenn Sie die aneinanderlegen würden, könnten Sie übrigens den Äquator nicht 5-mal, sondern 145-mal umschlingen. Aber aufs Gehirn komme ich dann noch zu sprechen. Die Spermien ist auch so eine Zahl, die ist unvorstellbar. In einem Milliliter, und beim Samenerguss sind es mehrere Milliliter, schwimmen 15 bis 150 Millionen. Und ein Spermium nur braucht es, damit wir entstanden sind. Das ist die Verschwendung der Natur, die das beste und energiegeladenste und schnellste Spermium voranschickt, was zu unserer Entstehung beigetragen hat. Und das Wunder des Stoffwechsels in jeder unserer Billionen Zellen ist eine Dimension für sich. Ist jetzt der Mensch einfach eine Summe von Systemen? Das Herz-Lungen-Kreislauf-System, Knochenmark-Blutsystem, Verdauungssystem, die Entgiftungssysteme, das Knochensystem, das Muskelsystem. Ihnen kommt es vielleicht bekannt vor, weil dafür gibt es mittlerweile in der Medizin lauter Spezialisten. Die Medizin hat sich in den letzten Jahren wunderbar entwickelt, hat unglaubliche technische und diagnostische Möglichkeiten entwickelt. Aber sie hat sich auch so spezialisiert, dass manchmal das Ganze verloren geht. Es ist in der Tat so, dass viele Krankheit eigentlich sehen als Maschinenschaden. Ich habe viele Patienten gehabt, die mit diesem Bild: Maschine funktioniert nicht mehr, jetzt gehen wir zum Doktor, der repariert das wieder. Die dieses Bild im Kopf hatten. Der Mensch als biologische Maschine und Krankheit als Maschinenschaden und Krankheit als auch als Problem eines Organes. Die Wissenschaft hat sich tatsächlich fokussiert auf eine immer größere Spezialisierung, auf Krankheitsursachen, hat erforscht, was macht uns krank, was sind die Risikofaktoren, und hat darauf eigentlich das medizinische Diagnosesystem aufgebaut und auch das Therapiesystem natürlich. Der Patient geht in die Werkstatt, lässt sich was verschreiben oder lässt sich operieren, lässt den Schaden behandeln und gibt eigentlich in diesem Verständnis so ein bisschen die Verantwortung ab. Aber wenn wir über Risikofaktoren reden, dann fällt uns bald auf, dass da irgendwas nicht stimmt in diesem einfachen Denken, sondern dass es verschiedene Faktoren, viele Faktoren geben muss, die machen, ob ich nun krank werde, zum Beispiel wenn ich Kettenraucher bin, wie Helmut Schmidt es war, leider hat er seinen 100. Geburtstag nicht mehr erlebt, aber knapp. Er war kurz davor und hat wirklich sein ganzes Leben lang Ketten geraucht. Hat bis zuletzt hier in einer Talkshow bei Maischberger im April letzten Jahres noch mit Sondergenehmigung die Bude vollgequalmt und ist natürlich nicht wahnsinnig gesund gewesen. Er hat mehrere Krankenhausaufenthalte gehabt, musste zweimal wiederbelebt werden. Also der Vergleich hinkt ein bisschen, zugegeben. Aber er hat keinen Lungenkrebs entwickelt und er war bis zuletzt hellwach im Kopf und hat sich immer wieder zu Wort gemeldet. Also die Sache ist doch bedenkenswert. Da ist wirklich ein massiver Risikofaktor, aber der eine wird krank und der andere eben nicht. Es ist nicht so einfach, eins und zwei. Wenn wir ein anderes Modell, eine andere Sichtweise anwenden von Krankheit und Gesundheit, dann wird es schon plausibler, nämlich wenn wir verstehen, dass der Mensch jeder von uns ein multidimensionales, hochkomplexes Wesen ist, aus Leib, Geist und Seele und außerdem noch ein Beziehungswesen. Und wenn wir Krankheit und Gesundheit als hochkomplexe Geschehen in diesem Menschen, der aus diesen verschiedenen Ebenen besteht und außerdem mit seiner Umwelt in Beziehung steht, verstehen. Krankheit und Gesundheit als biopsychosoziale Geschehen. Das ist ein völlig anderer Zugang zu Gesundheit und Krankheit und überlässt dem Menschen seine Eigenverantwortung. Diese Sichtweise geht auf Aaron Antonovsky zurück und der hat diese Sichtweise Salutogenese genannt. Sagt Ihnen das was, der Begriff? Salutogenese ist eigentlich, da steckt ein lateinisches Wort und ein griechisches Wort drin. Salus ist das Heil, die Gesundheit, aber auch das Wohlergehen, das Glück. Und Genesis ist eigentlich die Entstehung. Also die Salutogenese beschäftigt sich mit der Frage, wie kann ich Gesundheit erhalten oder wie kann Gesundheit wieder entstehen? Die Salutogenese, diese Sicht auf den Menschen, hat die Gesundheitserreger im Blick, nicht die Krankheitserreger. Die Pathogenese, das ist die Sichtweise der Schulmedizin, die ihre Berechtigung hat, aber die nur einen Teil der Wahrheit sieht. Die Krankheit steht hier im Mittelpunkt, die Krankheitserreger und die Frage, was macht den Menschen krank? Die spannende Frage, die sich meine Patienten gestellt haben, ist die Frage, was macht mich wieder gesund? Aaron Antonovsky ist ein israelischer Forscher gewesen, der ganz spannende Untersuchungen nach dem Krieg gemacht hat. Und zwar hat er Frauen, die das KZ erlitten haben, untersucht und nachgeschaut, welche Frauen wurden krank durch diese schreckliche Zeit und welche Frauen blieben gesund. Und er hat sich die Frage gestellt, was sind die Bedingungen dafür, dass ein Mensch an schlimmen Erfahrungen und Bedrohungen nicht zerbricht, sondern sogar daran wächst? Und er hat als Resümee am Schluss festgestellt, nicht die Umstände bestimmen das Menschenglück, sondern seine Fähigkeit zur Bewältigung der Umstände. Und das ist eine wahnsinnig frohmachende Botschaft, können wir übersetzen auf nicht die Bakterien und Viren, die allgegenwärtig sind in der Wintersaison, bestimmen, ob ich krank werde oder gesund bleibe, sondern es kommt darauf an, wie ich damit umgehen kann. Nicht eine Behinderung bestimmt mein Glück oder mein Unglück, sondern die Frage, wie kann ich damit umgehen? Das ist der springende Punkt. Und er hat den Menschen gesehen, er sagt, als Schwimmer im Fluss des Lebens, als Schwimmer zwischen beiden Polen, nicht entweder oder, sondern wir stehen eigentlich immer zwischen Gesundheit und Krankheit in einem dynamischen Prozess. Und er sagt, es kommt eben nicht nur darauf an, wie reißend dieser Fluss ist, wie reißend dieser Strom ist, sondern es kommt darauf an, wie gut ich schwimmen kann. Eigentlich ganz banal. Aber und er hat festgestellt, dass es um drei Faktoren geht, die gemacht haben, dass Frauen, die das KZ überlebt haben, gesund blieben. Die kamen da zwar fast verhungert raus und völlig unterernährt und verlaust und abgemagert, aber sie waren nicht krank. Die Faktoren sind Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und Handhabbarkeit. Das ist jetzt schwer zu begreifen, wenn man ans KZ denkt, aber auch Menschen wie Viktor Frankl, der auch das KZ überlebt hat und daraus als Neurologe und Psychiater in Wien eine neue Schule der Psychotherapie entwickelt hat, nämlich die Logotherapie, wo es eben um diesen Sinn geht, machen uns deutlich, dass eben viel daran liegt und letztlich, dass es um das Vertrauen geht, auch in einer Krankheit oder Behinderung oder eben unter diesen lebensfeindlichen Umständen eines KZs, dass alles trotzdem irgendeinen Sinn hat, dass sich irgendwie alles gut entwickeln wird und ich etwas dafür tun kann, dass mir genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um das Leben zu meistern.
Der Schweizer Internist und Facharzt für Onkologie und Hämatologie, Professor Gerd Nagel, wurde zum Lehrmeister für Elisabeth Gauss in Sachen der innere Arzt. Eine Krebsdiagnose und Chemotherapie wurden für Professor Nagel der Wendepunkt in Sachen Patientenkompetenz mit der Frage, was der Patient selbst für sich tun kann. Und eine von Nagels Positionierungen lautet: Es braucht nicht nur den Fortschritt der Medizin, es braucht auch den Fortschritt des Patienten. Und ich ergänze, das Gesunden benötigt auch die inneren Ressourcen eines Menschen.
Was sind die inneren Ressourcen? Er sagt, jeder Mensch ist krisenanfällig. Das gehört zum Menschsein irgendwie dazu. Wir haben aber auch die Fähigkeit, und das macht unser Menschsein aus, innere Ressourcen, Krisen zu bewältigen oder zumindest damit zu leben. Es gibt nirgendwo eine Garantie. Es kann sich auch darum handeln, dass ich mit einer Diagnose, mit einer Einschränkung, mit einer Krankheit leben muss. Aber selbst dann ist es möglich, weil ich einen Schatz an inneren eigenen Möglichkeiten habe, die es zu entdecken gilt. Es ist die Frage des Patienten, was kann ich selbst für mich tun? Und was ganz Wichtiges, sagt er in Bezug auf die Patientenkompetenz, und das ist auch was, wo viele Ärzte und vielleicht auch andere Therapeuten ein großes Problem damit haben. Er sagt, Experte für seine Person ist und bleibt der Patient. Sie sind der Experte für ihre Person. Sie sind der Experte für ihre Gesundheit oder fürs Gesundwerden. Sie bestimmen. Es ist ihr Leben, es ist ihr Körper, es ist ihr Geist, es ist ihre Gesundheit. Sie tragen die Verantwortung. Der Arzt berät, der Arzt behandelt, der Arzt schafft die Voraussetzungen, aber Sie sind und bleiben der Experte. Vergessen Sie das nie. Das Bild vom Regenbogen ist auch ein Bild, was ich von ihm geschenkt bekommen habe. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass hier zwischen Krankheit und Heilung, Sie erinnern sich die Pole von Antonovsky, wo wir dazwischen schwimmen, dass wir eigentlich nie wissen, wo genau wir auf diesem Regenbogen stehen, auf diesem Schicksalsbogen. Ob ich jetzt bei 12 Uhr stehe oder noch näher bei der Krankheit oder näher beim Heilsein, wir wissen es nicht. Wussten Sie, dass wir jeden Tag Hunderte von Krebszellen bilden durch alle möglichen Einflüsse, die um uns herum sind? Radioaktivität, Chemikalien, alles Mögliche. Es ist völlig normal, dass in unserem Körper jeden Tag Krebszellen entstehen. Jetzt erschrecken Sie nicht. Es liegt an unseren Selbstheilungskräften und an unserem wunderbaren Abwehrsystem, dass wir in den allermeisten Fällen eben keinen Krebs bekommen. Wir werden das noch näher sehen, was das Abwehrsystem und die Selbstheilungskräfte alles für uns tun. Wir sind umgeben von Millionen von Bakterien und von Viren, von Pilzen. Die miesesten, fiesesten Tierchen, die uns fürchterlich krank machen können. Aber in den allermeisten Fällen und an den allermeisten Tagen geht es uns gut. Warum? Weil das Immunsystem eine super Arbeit leistet. Letztlich wissen wir nicht genau, wo wir stehen. Aber Professor Nagel sagt, es kommt auch nicht darauf an, ob ich genau weiß, wo ich auf dem Schicksalsbogen stehe. Wichtig ist, die Richtung stimmt. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt und dass immer das Heilsein und die Heilung im Visier ist. Das habe ich auch von ihm, ein Diagramm, wo er das Zwei-Ärzte-Modell wieder in Bezug auf Krebspatienten, aber das ist selbstverständlich übertragbar, hier in Bezug auf Krebspatienten darstellt, wo links hier der äußere Arzt dargestellt ist. Das ist die Medizin mit allen wunderbaren Möglichkeiten, die wir heute haben und wo wir die meisten Krebserkrankungen heilen können. Mit Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, Biotherapie, ganz spezifischer Immuntherapie. Das hier ist der äußere Arzt. Das sind alles die wunderbaren Behandlungen, die zur Verfügung stehen. Oder auch Alternativbehandlungen, Homöopathie, Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, energetische Medizin, alles Mögliche. Und hier rechts wäre der Mensch selber dargestellt, in dem Fall jetzt der Krebspatient mit dem Tumor, wo der innere Arzt mit all den verschiedenen Faktoren, die da reinspielen, die Heilung letztendlich vollbringt. Ernährung, Fitness, Kraft, Psyche, Wille, Stoffwechsel, Abwehr, Glaube. Bis hin zur Spiritualität ist hier alles gefragt. Die Psychoneuroimmunologie ist ein Gebiet, die eigentlich diese Zusammenhänge beleuchtet. Und das macht mich wahnsinnig glücklich, ehrlich, weil es endlich in der Schulmedizin eine Forschungsrichtung gibt, wo sich Spezialisten aus verschiedenen Gebieten Psychiatrie, Neurologie, Immunologie, also die sich ums Abwehrsystem kümmern, Hormonspezialisten, zusammensetzen und hochspannende Forschung machen, Grundlagenforschung, um rauszufinden, wie hängen diese verschiedenen Bereiche unseres Seins, unseres Menschseins, unserer Schöpfung eigentlich zusammen? Die Psyche, der Geist, die Gedanken, das Immunsystem, das Hormonsystem, die verschiedenen Organe und das Nervensystem. Und er sagt, Psychoneuroimmunologie ist ein noch junger Bereich der psychosomatischen Forschung, der die wechselseitigen Abhängigkeiten von Psyche, Nerven, Hormon und Immunsystem untersucht und dabei in den letzten 35 Jahren die Untrennbarkeit von Psyche und Körper wissenschaftlich belegen konnte, sagt Professor Christian Schubert, der an der Uni Innsbruck hochspannende Forschung macht. Die Untrennbarkeit von Psyche und Körper ist bewiesen. Es ist leider noch nicht in allen Köpfen angekommen.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Nützen Sie die neue Suchfunktion im Fokusarchiv. Auf vorarlberg.orf.at einfach auf Fokus klicken und Sie werden fündig.
Der innere Arzt und die Selbstheilungskräfte in mir, das ist das Thema der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg. Sie hören die Zusammenfassung eines Vortrags der Fachärztin für Allgemeinmedizin, Dr. Elisabeth Gauss. Sie stellt die Frage, wie können Gesundheit und Heilung gelingen? Im zweiten Teil der Sendung wird der Aspekt der Beeinflussbarkeit und der Kompetenz über uns selbst sehr konkret. Was können wir tun, um besser, wirkungsvoller auf uns zu schauen? Den Beginn macht Elisabeth Gauss mit einer Betrachtung unserer Schaltzentrale, dem Gehirn und dessen Plastizität.
Eins der schönen Geschenke, die ich Ihnen machen will, die Plastizität des Gehirns. Zu Deutsch die Formbarkeit des Gehirns. Wussten Sie, dass Sie ein Gehirn hier oben im Kopf haben, was Sie selber formen können? Wie eine Knetmasse? Ich habe im Studium noch gelernt, Hirnzellen können nur absterben. Es werden immer weniger, pass auf mit Alkohol, Drogen und so weiter, dass du nicht vorzeitig verblödest. 1998 erst, keine 20 Jahre her, hat ein schwedischer Forscher bewiesen, falsch, es gibt eine Neubildung von Hirnzellen. Was wir schon etwas früher wussten ist, es gibt eine Neuverschaltung von Hirnzellen. Und die findet pausenlos statt, weil unser Hirn nach dem Prinzip arbeitet, use it or lose it. Gebrauch's, dann wird es immer aktiver und dann werden ganze Autobahnen ausgebildet oder es wird abgeschaltet. Also Synapsen, die nicht gebraucht werden, diese Kontaktstellen, werden abgeschaltet und Synapsen, die ständig gebraucht werden, die werden verstärkt. Das ist das Prinzip von Lernen. Und das findet nicht nur im Kindesalter statt, da findet es in besonderem Maße statt, weil das Hirn da unreif ist und sich in extrem hohem Maße formt, sondern Lernen findet bis zum letzten Atemzug statt. Durch Neuverschaltung und sogar durch Neubildung von Hirnzellen. Und das ist eine wahnsinnige Botschaft für uns alle, weil es Möglichkeiten eröffnet, die uns unglaubliche Hoffnungen und auch Krankheitsbewältigung anbieten. Lernen, Veränderung, Anpassung, Entwicklung ist bis zum Tod möglich. Es ist nie zu spät. Kennen Sie das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt? Wie geht's weiter? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer noch. Er muss es nur wollen. Und je älter er ist, sollte Begeisterung dabei sein und Leidenschaft.
Die Macht und Heilkraft der Gedanken sind enorm. Das Ziel sind hoffnungsvolle, liebevolle, wertvolle Gedanken und Einstellungen, konstruktive Betrachtungsweisen. Auch die Hoffnung, für einen Kranken heil werden zu können. Wir können in uns Gesundheit, Kraft, Vertrauen, Freude, Gelassenheit und Zuversicht entstehen lassen. Anders formuliert, es ist die Fokussierung auf Heilung.
Es kommt darauf an, für einen Kranken sich wirklich mental mit diesem Ziel zu fokussieren. Nicht die negativen Gedanken zu pflegen, auch nicht in negativen Sätzen zu denken, sondern immer in positiven Sätzen. Da steckt ganz viel Heilung drin. Es ist ganz entscheidend und ganz ausschlaggebend, was habe ich für ein Bild von mir selber. Sehe ich, dass eigentlich nur ein kleiner Teil von mir krank ist und das Allermeiste gesund ist und da steckt das Potenzial drin? Oder habe ich ein Bild von mir, wo ich 100%ig krank bin und völlig zum Bedauern? Marc Aurel, ganz erstaunlich, hat es vor Hunderten von Jahren so benannt: Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Und ich ergänze, es nimmt auch der Körper die Farbe der Gedanken an, weil der Körper reagiert. Es ist ständig wirksam und da steckt unendlich viel Heilkraft drin. Und dass es so ist, hat die Placebo-Forschung bestätigt, bewiesen. Placebo, wissen Sie, was es ist, oder? Entweder ein Scheinmedikament, also eine Zuckerpille zum Beispiel, oder auch eine Scheinspritze, wo nur Kochsalz drin ist, oder auch eine Scheinakupunktur, wo gar nicht wirklich akupunktiert wird, oder eine Scheinoperation, wo nur die Haut geritzt wird. Zum Beispiel hat man da Untersuchungen gemacht, Kniegelenkspiegelungen, die einen sind wirklich operiert worden und die anderen hat man so getan, als ob, und hat nur die Haut geritzt und hat im Kniegelenk gar nichts gemacht. Und es sind die erstaunlichsten Verbesserungen in der Placebo-Gruppe rausgekommen. Das erschütterndste Placebo-Beispiel betrifft aber den amerikanischen Arzt Dr. Henry Beecher, der im Zweiten Weltkrieg hinter der Frontlinie die schwer verletzten, schwer verwundeten, zerschossenen Soldaten in Empfang genommen hat und so gut wie möglich behandelt hat. Und das Wichtigste war ihm, die Schmerzen zu stillen, und dazu half nur Morphium. Und dieses Morphium ging ihm eines Tages aus. War für ihn eine Riesenkatastrophe. Wie kann ich meinen Soldaten helfen, die so fürchterliche Schmerzen erleiden? In seiner Not hat er sich gedacht, bevor ich ihnen gar nichts gebe, gebe ich ihnen eine Kochsalzspritze. Und ist mit der gleichen Zuwendung und der gleichen Intention zu den Schwerverwundeten, und dreimal dürfen sie raten, ob es gewirkt hat. Es hat wunderbar funktioniert. Placebo-Effekte sind alle positiven psychischen Reaktionen und körperlichen Reaktionen bis hin zur Stillung von schwersten Schmerzen, die nicht auf die spezifische Behandlung zurückzuführen sind, sondern die auf die Erwartung und auf den ganzen Kontext zurückzuführen sind. Zum Beispiel durch die Zuwendung des Arztes, durch die Handlung des Arztes, obwohl gar kein Medikament verabreicht wurde. Placebo-Effekt ist das, was Sie erwarten, dass geschieht. Das ist wieder die Macht der Gedanken. Der Nocebo-Effekt, kennen Sie das? Das ist der böse Zwilling. Zum Beispiel, Sie gehen zum Zahnarzt, setzen sich auf den Stuhl, der Zahnarzt macht den Bohrer an, ist noch einen Meter entfernt von Ihrem Zahn und Sie haben sofort Schmerzen. Oder Sie haben Rückenschmerzen, gehen in die Röhre und man sieht einen Bandscheibenvorfall. Und dieses Bild dieses Bandscheibenvorfalls prägt sich dermaßen in Ihr Hirn ein, Sie erinnern sich, die Formbarkeit des Hirns, dass Sie diese Rückenschmerzproblematik wie einzementieren. Das Bild prägt sich ein, der Schmerz wird fixiert. Nocebo-Effekt. Oder Sie lesen den Beipackzettel, der mittlerweile sich auf einen Meter ausrollen lässt, zum Teil entfalten lässt, und Sie lesen die ganzen Risiken und Nebenwirkungen. Und dann kriegen Sie sie, weil Sie erwarten, dass Sie sie kriegen. Die Angst vor Risiken und Nebenwirkungen oder davor, sich anzustecken, führt eben gerade zum Befürchteten.
Es wird ablesbar, was passiert, wenn jemand eine dieser Diagnosen bekommt, die ihm keine Chance mehr lässt. Da bleibt keine Türe mehr offen. Und in diesem Sinn appelliert die Fachärztin für Allgemeinmedizin Elisabeth Gauss, sich der Macht der Sprache bewusst zu sein. Wie wir miteinander umgehen und was wir uns wie sagen.
Die Macht der Sprache ist enorm. Worte sind das stärkste Pharmakon, das stärkste Medikament, über das wir verfügen. Die Kraft von Glaube und Erwartung ist dasselbe. In der Bibel heißt es, und Jesus sagte zu dem Geheilten, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist genau dieses Thema. Der Glaube hat gerettet, weil ich erwartet habe, weil ich es mir eingestanden habe, weil ich mir das Recht nehme zu sagen, ich möchte geheilt werden und ich kann geheilt werden. Oder ich kann gesund bleiben. Die Bedeutung, die Menschen einem Zeichen zuweisen, entscheidet über seine Funktion als Placebo oder Nocebo, positiv oder negativ. Und die Sprache ist wirklich was, das haben wir in der Hand. Und da können wir ganz viel Segen ausschütten in Bezug auf unsere Kinder, Ehepartner, Arzt zum Patient. Sie können sich weiter ausdenken, was es für Möglichkeiten gibt. Das ist enorm. Jetzt möchte ich noch ein paar andere heilkräftige Dinge, die uns geschenkt sind, nennen. Und ganz besonders am Herzen liegt mir die Heilkraft der Bewegung. Es ist ein Wundermittel und eigentlich außer an ganz paar wenigen Situationen, wo es wirklich wichtig ist, dass man ein Gelenk zum Beispiel ruhig stellt oder einen Knochenbruch ruhig stellt, ist Bewegung immer segensreich. Weil es ganz viele Effekte hat, weil es vor allem über das Hirn, die Plastizität des Gehirns wirkt. Bewegung ist übrigens überhaupt für unsere Hirnfunktion das Allersegensreichste. Prävention von Demenz, da ist die Bewegung das Wichtigste. Weil Bewegung aus irgendwelchen Gründen alle Hirnbereiche tangiert. Wir sind als Bewegungsmenschen gemacht und alles das, was unserem Wesen entspricht, tut uns gut, kann uns die Gesundheit erhalten oder auch wieder schenken. Betrifft auch Krebspatienten. Gibt jede Menge Studien, wunderschöne Studien, die Pharmafirma gar nicht erfreuen, weil sie zum Teil aussagen, Bewegung, regelmäßige Bewegung, halbe Stunde Bewegung am Tag hilft besser als ein Krebsmedikament. Unglaublich. Bewiesen, wissenschaftlich bewiesen. Naturatherapie habe ich genannt, wovon ich zutiefst überzeugt bin, da habe ich keine wissenschaftlichen Belege. Aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Und ich bin sicher, viele von Ihnen haben das auch schon erlebt. Das Erleben, dass die Natur an und für sich heilkräftige Wirkung hat. Und wer in so einer schönen Natur leben darf wie Sie oder das vielleicht auch noch zum Beruf gemacht hat wie ein Bergführer, der hat das sicher schon erlebt und erlebt, dass die Natur an und für sich etwas bewirkt. Weil die Natur Heilkraft besitzt. Und wenn ich mich nur in die Natur begebe, an einen schönen Ort, an einen wohltuenden Ort, kann ganz viel passieren. Wenn ich mich in der Natur bewege, habe ich einen nicht nur einen doppelten Effekt, sondern exponentiell. Anselm Grün, der bekannte Benediktinerpater, hat es mal ganz toll formuliert: Wer mit allen Sinnen lebt, der erlebt das Leben auch als sinnvoll. Das kann einem Kranken helfen, seine Krankheit zu bewältigen. Das kann auch helfen. Lachen ist die beste Medizin, sagt auch so ein altes Sprichwort. Und es ist ganz wunderbar, wie gerade hier in Vorarlberg verschiedene Organisationen und Verbände von Klinik-Clowns und Klinik-Doctors in die Kinderkliniken, in die Erwachsenenkliniken, in die Seniorenheime geht und dort die Menschen zum Lachen bringen. Und durch das Lachen einen Stressabbau bewirken und damit eine Stärkung des Immunsystems, wo ganz viel Segen drin liegt. Kennen Sie die Klinik-Clowns, Klinik-Doctors? Großartig. Das ist auch was ganz Wichtiges, die heilsame Kraft der Achtsamkeit. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir gesund bleiben können oder dass wir wieder gesund werden können. Die Achtsamkeitspraxis als Hilfe bei Stress, Angst und Krankheit geht auf den Professor Dr. Jon Kabat-Zinn zurück, der ganz viel Forschung gemacht hat im Bereich Stress und Risiko durch Stress, Krankheitsauslösung durch Stress. Er sagt, wherever you go, there you are. Zu Deutsch, wohin auch immer du gehst, da bist du. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, nicht irgendwo am Küchenherd, nicht irgendwo bei irgendwelchen Problemen, sondern hier an diesem Ort, in diesem Moment, ganz präsent, ganz achtsam.
Kraft und Stärke werden auch durch ein bewusstes Atmen hereingeholt ins Leben, betont Elisabeth Gauss. Ebenso wie das Glück der Verbundenheit, sei es in Gruppen, Familien, Gemeinschaften, sie können einem Kranken im wahrsten Sinn des Wortes den Rücken stärken.
Wo steckt noch Heilkraft drin? In der Musik. Und diese Geschichte erzähle ich Ihnen ganz gerne. Dominik Polonski war ein polnischer Star-Cellist, der am Höhepunkt seiner Karriere einen Hirntumor erlitten hat, 4-mal operiert werden musste und nach der 4. Operation ein Viertel seines Hirngewebes verloren hatte. Die Folge: eine komplette Halbseitenlähmung links. Er lag in Polen im Krankenhaus und hatte plötzlich den Impuls, jetzt höre ich meine Lieblingsmusik. Die hat er immer dabei gehabt, kleiner CD-Player. Und die beiden CDs, Bach, wohltemperiertes Klavier, von A bis Z. Er hat es auf Nonstop gestellt, ist immer wieder weggedämmert in dieser Nacht. Dann war er wieder da, so wechselnde Bewusstseinszustände. Und hat die ganze Nacht Bach gehört, seine Lieblingsmusik. Ist in der Früh aufgewacht und sagte, ich hatte plötzlich das klare Gefühl, dass etwas gewachsen war, dass sich Verbindungen hergestellt hatten, dass ein Netz geknüpft war, ein neues Netz, ein sicheres Netz. Mit dieser Gewissheit ist er aufgewacht. Kurz darauf kommt die Visite, der Riesentross, Professor, Oberarzt, bis hin zu den Studenten, die wie jeden Morgen seine linke Seite untersucht haben und völlig fassungslos waren, als er plötzlich mit dem linken Fuß gewackelt hat. Für ihn war es nicht so erstaunlich wie für die anderen, weil er wusste, es war was gewachsen. Wir wissen heute, dass Musik wirklich neue Verbindungen knüpfen kann. Wir wissen schon länger, dass verschiedene Musikstücke, vor allem aus dem klassischen Bereich, den Blutdruck senken können, das Herz stärken können. Da gibt es wunderbare Untersuchungen. Und wir wissen, dass das Miteinander singen, auch übrigens durch die Ausschüttung von Oxytocin, wieder das Oxytocin, aber auch die Ausschüttung von anderen Botenstoffen, die Freude und Schmerzstillung und Zuversicht herstellen, dass da, gerade wenn das in Krankenhäusern und Altenheimen stattfindet, dass da unglaublich viel Heilkraft drin steckt. Gibt es auch immer wieder ganz beglückende Studien. Singen ist wirklich ein wirksames Mittel, um Ohnmacht, Angst und Stress zu überwinden, um Selbstwirksamkeit und Selbstheilungskräfte zu stärken. Die singenden Krankenhäuser gibt es immer mehr. Ich glaube auch in Vorarlberg. Auf jeden Fall gibt es das heilsame Singen an ganz vielen Orten, in ganz vielen Pfarreien. Macht es jemand? Oder war schon mal dabei? Heilsames Singen? Das ist was ganz Wunderbares. Singen wirkt als Gesundheitserreger. Liegt ganz viel Heilkraft drin. Die Heilkraft liegt überhaupt in allem Schönen. Dazu habe ich auch keine Studie, aber ich habe das schon selber erlebt und weiß es auch. Und letztlich verstehen wir, dass alles, was den Stress löst und die Angst löst, das Immunsystem stärkt und die Selbstheilungskräfte stärkt. So einfach ist es. Natürlich braucht der innere Arzt auch die Pflege und Achtsamkeit durch eine gute Ernährung, weil mit Raubbau kann er überhaupt nichts anfangen. Das liegt auf der Hand. Natürlich braucht es eine gute Ernährung mit vitaminreicher, mineralstoffreicher, besonders spurenelementreicher Nahrung. Die sekundären Pflanzenstoffe können da Wunderbares bewirken, weil sie entzündungshemmend und immunstärkend wirken. Ganz wichtig, die Omega-3-Fettsäuren, wo man mehr und mehr weiß, dass sie gerade auch in der Prävention von Krebs und Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirklich an zentraler Stelle stehen. Dann das Powerhormon oder Sonnenhormon, das sogenannte Vitamin D. Es dreht sich hier einfach um den ganzen Lifestyle, die ganze Lebensweise, wo man nochmal einen eigenen Vortrag draus machen könnte, wo es darum geht, dass eben die Selbstheilungskräfte und das Immunsystem gestärkt werden. Unsere menschliche Natur rund um Nelson Mandela Madiba, der für mich auch so eine wunderbare Persönlichkeit ist, 27 Jahre im Knast, politisch inhaftiert, 1990 freigelassen, um nichts anderes zu verkünden als die Botschaft von Frieden und Verzeihen. Deshalb habe ich ihn, sein schönes Gesicht, genommen, um drumherum alle Ebenen und Wege und Zugänge, die uns zur Verfügung stehen, herumzubasteln, ob das jetzt die Körperebene ist mit den Punkten Ernährung, Berührung, Bewegung, ob das die energetische Ebene ist, dann natürlich die ganzen Sinneseindrücke, die unser Hirn in besonderem Maße formen und gestalten, die Musik und die Kunst, das Naturerlebnis, unsere ganzen Beziehungen, die emotionale Ebene, der Geist, die inneren Gedanken und Bilder, die so mächtig sind, die Seele, das Herz, der Glaube, die Spiritualität, all das macht uns aus und bietet uns Zugänge, um in uns etwas zu verändern. Und egal welchen Zugang Sie nehmen, weil alles miteinander verknüpft ist und verbunden ist und weil alles miteinander kommuniziert, werden Sie immer mit einem Zugang alle anderen Bereiche erfassen. Das ist das Wunderbare. Und so kann es sein, dass ein Mensch, der krank ist, trotzdem heil ist, dass ein Mensch mit seinen kranken und gesunden Anteilen glücklich ist, körperlich krank und trotzdem seelisch gesund, dass er es schafft, seine Krankheit irgendwie zu integrieren und zur Normalität werden zu lassen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Andy Holzer, der blinde Bergsteiger, der das in ganz großartiger Weise vorlebt und so viel Lebensmut und Glück ausstrahlt, weil er so viel aus seinem Leben ohne Augen gemacht hat, seine anderen Sinne perfektioniert hat. Er ist auch ein Beispiel für die Plastizität des Gehirns, weil er in einer Art und Weise seine anderen Sinneseindrücke, Sinnesmöglichkeiten so ausgeprägt hat, wie es für uns gar nicht möglich ist, für uns Sehende. Thomas Quasthoff, kennen sicher auch einige von Ihnen, Kontergan-Opfer, Jahrgang 1959, Grünental lässt grüßen. Schreckliches Schicksal, dass aus diesem Mann, 1,50 groß, keine Kniegelenke, keine Arme, nur so Stummelärmchen, wo er seine Noten drunter klemmen muss, dann stackst er ganz, ganz mühsam aufs Podium und macht den Mund auf und füllt die größten Konzertsäle dieser Welt mit einer wunderbaren Baritonstimme. Leider ist er jetzt zurückgetreten, weil er das Singen nimmer schafft. Und so komme ich zurück zum Bild vom Regenbogen, unserem Lebensbogen. Wobei das Leben nicht erst bei der Geburt beginnt, sondern mit der Befruchtung der Eizelle. Mit der Entstehung der befruchteten Eizelle, der Vereinigung von Samen und Eizelle unserer Eltern. Das ist der Beginn unseres Lebens. Und wir alle wissen, und es ist gut, sich immer wieder daran zu erinnern, dass das Leben irgendwann endet. Eins ist sicher, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Und es ist gut, in dieser Achtsamkeit zu leben und aus dem Leben das Beste zu machen, was uns möglich ist. Und Meister Eckhart hat das eigentlich am treffendsten formuliert: Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht. Und das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Und dass die Liebe heilkräftige Wirkung hat, hat die Medizin auch mittlerweile bewiesen. Professor Esch formulierte so: Liebe, Mitgefühl und Freude machen, dass unser Immunsystem besser funktioniert und helfen, Krankheiten zu bekämpfen. Sie helfen uns, während aller Herausforderungen des Lebens gesund zu bleiben oder den Heilungsprozess zu verbessern. Mutter Teresa sagte, dazu ist der Mensch ja wohl geschaffen, zu lieben und geliebt zu werden. Und auch das gehört zum inneren Arzt, zu den Selbstheilungskräften. Und da steckt am meisten Potenzial drin. Ja, ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, ein Kranker nur einer. Wie kann nun die Heilung gelingen? Es ist ganz wichtig zu sehen, es gibt keine Garantie. Es gibt keine Garantie, auch wenn mein Lebensstil, meine Bemühungen, den inneren Arzt zu stärken, wunderbar ablaufen, wenn ich in vorbildlicher Weise lebe. Ich habe keine Garantie, dass ich gesund bleibe. Oder wenn ich krank bin, ich habe keine Garantie, trotz aller Anstrengungen und Bemühungen, dass ich das Ziel der Heilung erreiche. Aber wie Professor Nagel sagt, wichtig ist, dass die Richtung stimmt. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen aufzeigen, wie viele Zugänge und Hebel es hat, etwas zu verändern. Wichtig ist, dass wir was verändern wollen und dass wir dann auch wirklich in unserem Leben etwas verändern und nicht nur auf Veränderung warten und alles bleibt beim Alten. Eine Krebspatientin hat es mal so formuliert, egal was ist, wir dürfen das Feld der Hoffnung immer offen halten. Und so schließe ich mit Gerald Hüther, wir sollten versuchen, den Menschen als das zu begreifen, was er ist. Ein Wesen, das von der Natur mit der Fähigkeit ausgestattet ist, gesund zu werden. Und so wünsche ich Ihnen für Ihr weiteres Leben ganz viel Glück und Segen, ganz viel Mut, ganz viele Ideen, was Sie, wenn es dran ist, verändern können in Ihrem Leben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Liebe im Herzen für sich selber, das ist das Wichtigste, und für die Menschen, die Ihnen anvertraut sind und auch für die, die Sie manchmal auf den Mond schießen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich und auf Wiedersehen.
Der innere Arzt, die Selbstheilungskräfte in mir, wie kann Heilung gelingen? Sie hörten die Zusammenfassung eines Vortrags der Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. Elisabeth Gauss. Sie hat diesen Vortrag im Gemeindesaal in Reute anlässlich der Bregenzer Wälder Familiengespräche gehalten. Zwei Buchtipps zum Thema. Einmal Joachim Faulstich, Das Geheimnis der Heilung, wie alles Wissen die Medizin verändert. Und Sabine Götte, Die Heilkraft des inneren Arztes, wie jeder seine Selbstheilungskräfte wecken kann. Beide Bücher sind im Verlag Knauer Mensana erschienen.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Der Arzt Albert Schweitzer sagte, dass jeder Kranke in seinem Inneren einen Arzt besitzt. Wenn der Kranke seinen inneren Arzt nicht kennt, geht er zu einem Arzt und fragt diesen, was er tun könne. Und Schweitzer meint, Zitat, das Beste, was wir tun können, ist, diesem Arzt, der im Innern jedes Einzelnen wohnt, eine Gelegenheit zur Wirkung zu geben. Zitat Ende. Die Tonmeister Bernhard Dorkele und Christoph Holzer sowie Johannes Schmiedl als Gestalter freuen sich, wenn Sie im Laufe oder in der Folge dieser Sendung mit Ihrem inneren Arzt Kontakt aufnehmen konnten oder aufnehmen werden. Weil übereinstimmend die Meinung vorherrscht, dass die wirksamste Medizin die natürliche Heilkraft ist, die im Inneren eines jeden von uns liegt. Machen Sie es gut.